allen Flüchen gestorben am Kreuz, um Vergebung für unser Leben zu erwirken, so wie es im Römer 6, Vers 23 heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Kreuz ist die Erfüllung aller Forderungen Gottes an Gerechtigkeit und gleichzeitig der vollkommene Ausdruck seiner Liebe für uns. Gott hat uns nicht errettet in der Weise, dass er so tut, als ob unsere Sünden nicht passiert sind und unter den Teppich kehrt und sagt, wir machen einfach so weiter, sondern die Gerechtigkeit Gottes hat gefordert, dass Strafe für die Sünde bezahlt werden muss. Und Jesus Christus hat am Kreuz jede einzelne dieser Gerechtigkeitsforderungen Gottes bezahlt. Er hat für jede einzelne Sünde die Strafe auf sich genommen und damit die Gerechtigkeit Gottes zu 100% gewahrt. Und gleichzeitig, weil er wusste, dass keiner von uns gerecht sein kann und gerecht leben kann, hat er sich selbst dafür gegeben, um unsere Schuld zu bezahlen. Das ist der Ausdruck der vollkommenen Liebe Gottes, dass er nicht will, dass wir verloren gehen. An dem Tag, als Jesus gekreuzigt worden ist, wurden mit ihm auch zwei Verbrecher gekreuzigt. Das drückt schon der Jesaja im Kapitel 53 aus, im Vers 12, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünden viele getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Es waren zwei Verbrecher, die dort gewesen sind, und wir betrachten uns, was sie erlebt haben. Und das, was sie erlebt haben, war, obwohl sie beide das Gleiche erlebt haben, trotzdem in der Wirkung völlig unterschiedlich für beide Menschen. Im Lukas 23, Vers 33 heißt es, und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Ich stelle mir das so vor, dass Jesus Christus, als er hinausgeführt worden ist zur Schädelstätte, dass diese zwei Verbrecher mit am Weg gewesen sind. So endet zumindest das Kapitel im Lukas davor, dass das uns gesagt wird, dass die Verbrecher mit am Weg gewesen sind. Es waren zwei Leute, die mit Jesus gegangen sind als Verurteilte. Die anderen waren als Verurteiler oder als Beobachter mit dabei. Aber zwei sind mit ihm diesen Weg gegangen. Der eine wurde innerlich bewegt, völlig bewegt von dem, was mit Jesus passiert ist, während der andere sich überhaupt nicht dafür interessiert hat, was mit Jesus geschehen ist in diesem Augenblick. Vielleicht, und das ist jetzt so etwas, was wir uns vorstellen können, vielleicht hat der eine von diesen beiden schon etwas gehört über Jesus. Vielleicht war er sogar eines Tages in der Nähe von einer Gruppe von Menschen, zu denen Jesus gerade gesprochen hat, und er konnte hören, was Jesus gesagt hat und wie Jesus gesprochen hat. Was dieser Mann auf jeden Fall nicht erwartet hat, dieser eine Verbrecher und wahrscheinlich auch der andere nicht, dass dieser Christus Jesus an diesem Tag, an dem sie hingerichtet werden, auch hingerichtet werden wird. Am Weg war zum selben Ort. Vielleicht ist er am Morgen herausgekommen aus der Zelle und einer von den Wärtern hat ihm gesagt, heute wirst du einen Menschen treffen, dort oben, wo du hingerichtet wirst. Der wird mit dabei sein. Sein Name ist Christus Jesus. Zumindest nennen sie ihn so. Und als dieser Verbrecher diese Worte gehört hat, war das der einzige Augenblick an diesem Tag, wo er sterben wird, wo er hingerichtet wird, dass ihm etwas Mut in sein Leben gebracht hat, etwas Hoffnung in sein Leben gebracht hat, etwas Trost und Frieden in sein Leben gebracht hat, weil er von diesem Jesus, der mit auf der Schädelstätte sein wird an diesem Tag, immer gehört hat, dass er nur Gutes getan hat, dass er nur Hoffnung zu den Menschen gebracht hat, dass er Kranke geheilt hat. Vielleicht hat er sogar gehört, dass er Tote zum Leben erweckt hat. Und als er das gehört hat am Morgen, dass dieser Jesus auch dort sein wird an der Schädelstätte, war das die einzige Hoffnung und der Frieden, den er mitnehmen konnte auf diesem Weg, den er eben gehen musste, der zum Tod führen wird. Aber diese friedenbringenden Gedanken wurden völlig zerstört in dem Augenblick, als er sah, dass eine Gruppe von Menschen einen Mann umringt haben und mit ihm gegangen sind, der auf seinen Schultern das Kreuz getragen hat. Und als diese Gruppe von Menschen näher kam und er plötzlich sehen konnte, was sich da abspielt, wer dieser Mensch ist, ist ihm gesagt worden, siehst du, ich sagte es dir, dieser Christus wird heute mit dir auch dort oben sein auf der Schädelstätte. Und er sah, dass Jesus es war, der das Kreuz getragen hat. Und er war völlig schockiert, weil er sagte, wie kann das sein, dass dieser Mensch, von dem alle, die ganze Gegend nur das Gute erzählt, nur das Schöne erzählt, wie gut er und wie aufrichtig er zu den Menschen ist, ein Kreuz auf seinen Schultern trägt und heute mit mir dort oben gekreuzigt werden soll. Wie ist das möglich? Und während er noch in diesen Gedanken festgehangen ist, ist schon der nächste Schock durch seinen Körper gegangen, als er sehen musste, wie zerstört und vernichtet der Leib von Jesus Christus schon gewesen ist. Wie viel Wunden sein Körper schon getragen hat, wie viel Blut überströmt sein Körper schon gewesen ist, die Dornenkrone, die in seinem Gesicht gesteckt ist. Er sah dies und er war schockiert darüber. Wie kann das sein? Wie ist es möglich, dass dieser Jesus verflucht wird von den Menschen, angespuckt wird von den Menschen, während er sein Kreuz trägt, dass Menschen über ihn spotten und lästern, während er sein Kreuz trägt, von dem so viel eine Woche zuvor noch gesungen haben, Hosanna. Und er war schockiert darüber und er sah, wie die Soldaten ihn auspeitschten und antrieben. Er musste sehen, wie die Kraft aus seinem Körper ging von Jesus und er zu Boden stürzte und er das Kreuz nicht mehr weitertragen konnte. Er hat all diesen Schock und diese Momente wahrgenommen und er war innerlich berührt darüber, was geschehen ist und was hier sich abgespielt hat. Er hat gedacht, die ganze Wut der Welt richtet sich gegen diesen Mann. Er dachte, dass die Wut und der Zorn der Unterwelt und des Bösen sich in der Gesamtheit gegen ihn richtet. Es sah für ihn so aus, als ob er für alle Verbrechen jedes einzelnen Menschen die Strafe bezahlen müsste in dem Augenblick. So war das Szenario in dem Moment, was er miterleben musste. Und er konnte nicht mehr länger hinsehen. Er musste seine Augen schließen, als sie angekommen sind, oben an der Schädelstätte. Als er gesehen hat, wie sie Jesus aufs Kreuz gelegt haben und wie sie ihm die Nägel hineingetrieben haben in die Hände und die Füße. Er musste seine Augen schließen. Aber diese Ruhe, die er im Moment hatte, wurde sofort schlagartig wieder unterbrochen, als er hörte, wie es heißt im Lukas 23, Vers 35. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnte aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Oder in Matthäus 27, Vers 39. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst, wenn du Gottes Sohn bist. So steig herab vom Kreuz. Er hörte diesen Spott, er hörte diesen Hohn. Während der andere, der 2 Verbrecher, nur mit seinem eigenen Todeskampf beschäftigt war. Es war keine Überraschung für Jesus, dass sie ihn gespottet haben und verhöhnt haben. Schon 1000 Jahre zuvor hat der David in einem seiner Psalmen, im Psalm 22, das ist der Kreuzigungspsalm, darum ist der Psalm 23 so wichtig für uns und so voller Leben, weil er der Auferstehungspsalm ist, weil er ausdrückt, was Christus für uns am Kreuz vollbracht hat. Aber David schreibt im Psalm 22, Vers 8, alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Für Jesus war es keine Überraschung, was passiert ist und dass die Menschen sich lustig gemacht haben und gespottet haben über ihn. Das Tragische ist nur, dass sich diese Gedanken und diese Haltungen bis in die heutige Gesellschaft gehalten haben. Es waren Worte voller Spott, ohne Mitgefühl, ohne Anteilnahme und leider auch ohne Verständnis darüber, was hier Einzigartiges passiert. Und der andere Verbrecher, der nur beschäftigt war mit seinem eigenen Todeskampf, wurde angefacht durch die Worte, die er hörte von den Vorübergehenden, von den Obersten, von den Soldaten. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig herab, dann hilf dir selbst. Und wir lesen dann im Lukas 23, Vers 39, einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn auch. Er war motiviert davon, was er gehört hat. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns, war seine Aussage. Der Christus, der Messias, der von Gott Bevollmächtigte, der von Gott Gesandte, um uns zu retten, Bist du nicht der Christus? Jesus antwortete ihm auf diese Frage nicht, weil es keine aufrichtige Frage gewesen ist, weil er gar nicht interessiert gewesen ist daran, ob er wirklich der Christus ist. Der eine wollte nur mit den Spöttern spotten und zweifeln, während der andere darüber zweifelte, was die Spötter sagten und berührt war von dem, was er in Jesus gesehen hat. Wir kommen in Augenblicke in unser Leben, wo wir zwischen Feind und Freund nicht unterscheiden können. Wo es uns leichter fällt, den Spott zu glauben, als die Wahrheit suchen zu wollen, die relevant ist und die wichtig ist und die uns hilft. Wahrscheinlich war dieser andere Dieb verbittert im Leben. Er war verbittert über die Unfairness, die er im Leben erlebt hat. Er war verbittert darüber, dass es niemand gegeben hat, der sich um ihn gekümmert hat oder interessiert hat über sein Leben. Er war verbittert und sagte, warum musste es so weit kommen, dass ich heute als Verbrecher hier sterben muss? Er dachte, es gibt keine Rettung für ihn. Rettung hat er ausgeschlossen. Er hat schon aufgegeben, dass es Rettung geben kann. Und damit hat er seine Ewigkeit aufgegeben. Jesus hat ihn nicht dazu gedrängt, die Wahrheit zu sehen und zu erkennen, weil Jesus immer den freien Willen von uns respektiert. Er dachte, er hat sowieso nichts mehr zu verlieren. Er kann mitmachen in diesem Spott. All das, obwohl der Retter direkt neben ihm ist und ihn gerade rettet. Während er sich gefragt hat, bin ich geboren, um so zu sterben, ist der Mann neben ihm genau deswegen geboren, um so für ihn zu sterben, um alle Sünden auf sich zu nehmen und für ihn zu bezahlen. Jesus hat keinen von beiden ihre Sünden vorgehalten, keinen von beiden ihre Verbrechen vorgehalten. Jesus hat den Preis bezahlt für jedes einzelne dieser Verbrechen, bezahlt für jede einzelne Sünde. Das, was sie von Jesus haben hätten können, beide, war die Gabe der von keine Verdammnis von mir. Der andere Dieb wurde von den Worten bewegt innerlich. Bist du der Christus? Dann rette dich und uns. Ihn haben diese Worte innerlich bewegt. Er war berührt von Jesus, weil er noch an die Worte dachte, die er aus dem Mund von Jesus gehört hat. In dem Augenblick, wo ihm die Nägel eingeschlagen worden sind, Jesus, sagte Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Worte haben ihm im Herz bewegt. Und er sagte sich, wenn Jesus zum Vater im Himmel betet, für die Ungerechtigkeit, die er im Moment erlebt, für die Brutalität, die er im Moment erlebt, für diesen Zorn, den er ausgesetzt ist in diesem Augenblick, wenn er für diese Menschen um Vergebung bitten kann, dann kann er auch für mich um Vergebung bitten, dann hat er auch für mein Leben Vergebung. Und das war das, worauf er sich konzentriert hat. Und nicht auf die verächtliche Aussage von dem anderen Gehängten, der neben Jesus auch war. Aber er nahm diese Worte von diesem Gehängten und er wendet sich hin an diesen anderen Verbrecher und sagt im Vers 40 von Lukas 23, der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemes getan. Auch du, sagt er zum anderen Verbrecher neben Jesus, auch du fürchtest Gott nicht und blickt dabei auf Jesus. Auch du fürchtest Gott nicht. Auch du verurteilst ihn so, wie sie ihn verurteilen. Auch du spottest ihm so, wie sie ihm spotten. Auch du bist der Richter gegen ihn und nicht der, den er richten wird. Auch du glaubst, diese Haltung haben zu dürfen. Wir sind zu Recht in diesem Gericht, weil wir werden verurteilt für das, was wir getan haben. Er aber ist unschuldig. Er hat nicht eines getan, was ihm zur Last gelegt wird. Sei nicht auch du in diesem Gericht, dass du spottest gegen ihn. Und im nächsten Augenblick, nachdem er das gesagt hat, dreht er sich zu Jesus hin und sagt, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus dreht sich zu ihm, blickt ihm in die Augen und sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagt, Jesus, ich glaube, dass du Gott bist. Jesus, ich glaube, dass du ein König bist. Jesus, ich glaube, dass du vergeben kannst. Jesus, ich glaube, dass du ein Reich hast. Jesus, ich glaube, dass dein Reich so ist, wie du bist. Voller Frieden, voller Vergebung, voller Schönheit, voller Annahme. Ich glaube, dass dein Reich anders ist, als diese Welt ist. Wenn du in dein Reich kommst, dann denke an mich. Und Jesus dreht sich zu ihm und sagt, noch heute. Und plötzlich steht die Zeit still. Das ist der Augenblick, in dem er Leben spürt. Dieser Mann, der gehängt wird, mit Jesus gekreuzigt wird. In dem er Frieden spürt. Das ist der einzige Augenblick, in dem er seine Schmerzen vergessen kann, die er gerade durchlebt. Es ist, die Zeit steht still und es ist nur er und Jesus. Nur er und Jesus, das Leben selbst, dient ihm in diesem Augenblick. Und alles verändert sich ab dem Moment. Er hat keine Angst mehr zu sterben. Er hat keine Angst mehr, was mit ihm passiert. Er erträgt all die Schmerzen und die Qualen, die jetzt gerade da sind. Warum? Weil das Leben in sein Leben gekommen ist. Weil er eine Perspektive hat, die weit über das hinausgeht, was er jetzt noch erlebt im Augenblick. Weil er weiß, dass er mit Christus einen an seiner Seite hat, der ihn nicht aufgibt und ihn nicht verlässt, auch in der Stunde, in der er sich momentan befindet. Und er fürchtete sich nicht mehr. Er hat keine Angst mehr gehabt in dem Augenblick, wo in der 12. Stunde zum Mittag die Finsternis über das Land gekommen ist, bis zur 3. Stunde, wo es finster geworden ist, sodass es sogar heißt, dass chinesische Bücher darüber geschrieben haben, dass eine Finsternis auf dieser Welt gewesen ist. In dem Augenblick, wo Jesus alle Sünden aller Menschen in dem Moment auf sich genommen hat, weil sich der Vater im Himmel über jede einzelne Sünde der Menschen, die jemals geschehen ist, geschieht und jemals geschehen wird, erinnert hat und Jesus den vollen Preis dafür bezahlt hat. Er fürchtete sich nicht in dieser Zeit, als der Tempel von oben nach unten der Vorhang zerrissen worden ist, als das Erdbeben gewesen ist. Er fürchtete sich nicht, weil er das Leben empfangen hat und das Leben neben ihm direkt ist. Und er hatte die Kraft, es zu durchleben. Und es war der einzige Augenblick für Jesus Christus, in dem er Erholung erlebt hat, weil Jesus dafür gekommen ist, um zu geben. Und es ist einer neben ihm, der nimmt, was er zu geben hat. Und dann, als es 3 Uhr nachmittags geworden ist und Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht. Nicht, ich kann jetzt sterben oder ich sterbe jetzt. Es ist vollbracht, es ist bezahlt, der Preis ist bezahlt, die Kluft zwischen Mensch und Gott ist wiederhergestellt, die Gerechtigkeit Gottes ist erfüllt, jede Sünde ist bezahlt, alles ist erledigt, es ist ein buchhalterischer Term, es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Es ist vollbracht. Das ist im Griechischen in der Perfect Tense, das bedeutet eine Handlung, die stattgefunden hat, die nie wieder wiederholt werden muss, die aber ewige Gültigkeit und Kraft hat. Er fürchtete sich nicht, als Jesus diese Worte ausgerufen hat und im nächsten Augenblick sagte, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Jesus hätte nicht sterben können, wenn er denn seinen Geist nicht übergeben hätte in die Hände des Vaters. Keiner von uns kann leben, wenn wir nicht unseren Geist in die Hände des Vaters übergeben und sagen, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist, damit ich leben kann. Es ist vollbracht und Jesus ist gestorben. Und im nächsten Augenblick wissen wir, dass selbst der Hauptmann, der mit dabei gewesen ist bei der Kreuzigung, es sagte, und er war ein gerechter Mann über Jesus. Und das Nächste, an was er sich erinnern kann, dieser mit Jesus Gekreuzigte, ist, dass er seine Augen öffnete und im Paradies war. Er wusste nicht, wie er dorthin gekommen ist, aber er drehte sich und er blickte in die Augen dessen, der zuvor noch zu ihm gesagt hat, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es hat Gott nur ein paar Worte gekostet, um die Welt zu erschaffen. Aber es hat Gott sein Blut gekostet, um die Welt zu retten. Die nächste Wahrheit, die wir uns anschauen, ist das Grab. Wir haben heute schon gehört, den Text, dass mehrere Frauen hingegangen sind in der Früh zum Grab. Als die Sonne aufgegangen ist, so heißt es in Markus 16, Vers 2, und sie, mehrere Frauen, kamen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Vers 4, und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Auf Wunsch von den hohen Priestern und von den Pharisäern, die zu Pilatus gegangen sind, wurde das Grab dreifach geschützt. Warum? Weil sie sagten, dass er gesagt hat, er wird am dritten Tage auferstehen. Matthäus 27, so befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferstanden. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht hin, sichert es so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Das heißt, das Grab, in das Jesus gelegt wurde, war das Grab von Josef von Arimathea. Der Josef von Arimathea war ein Mitglied vom Sanhedrin. Der Sanhedrin ist einer vom obersten Gerichtshof. Das beweist schon wieder mal die Echtheit vom Grab. Eine Wache sollte davor sein, damit nicht seine Jünger heimlich kommen könnten, in der Nacht den Stein wegrollen und sagen, er sei auferstanden. Der Stein wurde versiegelt, damit nicht eine Wache oder die Wachen bestochen werden könnten mit Geld und ihnen gesagt wird, ihr tut so, als ob wir nicht da gewesen wären und wir holen den Leichnam raus. Es war eine dreifache Sicherung. Alles wurde gemacht für uns heute noch, um zu sehen, dass das Grab echt war und dass die Auferstehung echt gewesen ist. Alles haben die Gegner unternommen. Vers 5 von Kapitel 16. Der Stein ist weggerollt. Und als sie in die Gruft hineintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand. Und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten, er ist da auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, preis dem Herrn, die Botschaft wäre auch für Judas gewesen, wenn er sich nicht schon erhängt hätte. Und Petrus, dass ihr euch nach Galiläa vorausgeht, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Sie gingen rein und sie sahen einen jungen Mann. Einen jungen Mann. Dieser junge Mann ist ein Engel. Somit hundertprozentig wesentlich älter, als sie gewesen sind. Und trotzdem war er jung, weil im Himmel ist niemand alt. Und er trug ihnen auf, geht zu den Jüngern und zu Petrus. Maria läuft also zurück zu den Jüngern und sagte, sie haben den Herrn, Johannes 20,2, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie wusste ja nicht, was geschehen ist. Sie hatte ja noch kein Verständnis von der Auferstehung. Darum sagte sie, das Einzige, was sie hatte, war völlige Liebe für Jesus. Sie war begeistert von Jesus. Sie liebte Jesus. Das, was sie aber noch gefehlt hat, war Verständnis über die Auferstehung. Das heißt, Liebe und Verständnis zusammen ist immer stärker oder noch stärker. Johannes 20, Vers 3, da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, das ist der Johannes. Und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. Und als er sich vornüberbückte, sieht er die Leintücher da liegen, doch er ging nicht hinein. Der Petrus war eigentlich der Tatkräftigere, war aber langsamer. Warum? Weil er kurz zuvor Jesus verleugnet hat, weil immer noch Schuldgefühle und Verdammnis in seinem Leben gewesen sind. Und Schuldgefühle und Verdammnis machen uns langsam im Leben, machen uns langsam am Weg zu Jesus. Die beiden aber liefen zusammen. Und der Johannes ist als erstes angekommen. Er ging aber nicht hinein, sondern, die Schrift sagt, er hat sich vorn übergebückt und sieht die Leintücher da liegen. Das ist das Wort blepo im Griechischen. Mit den Augen schauen, um eine Information wahrzunehmen. Dann kommt Petrus an. Petrus geht hinein in die Gruft und auch er sieht die Leintücher da liegen. Das Wort sieht hier ist Theatro, das verwendet wird. Von dem kommt auch das Wort Theater oder Theorie, Theoreo. Das ist das Wort, das sie verwendet, Theoreo. Das heißt, das Wort Theater kommt von Theoreo. Das heißt, dort, wo man hingeht als Mensch, um sich auf die Bedeutung und auf den Inhalt einer Handlung, einer Darstellung, einer Geschichte zu konzentrieren. Darum ging er hinein. Er wollte sehen, was da passiert ist. Dann ging auch der andere Jünger in die Gruft hinein und es heißt, und er sah und glaubte. Das Wort sehen, das hier verwendet wird, ist eido. Und eido kommt von dem griechischen Wort horao. Und dieses Wort bedeutet, etwas bereits Geschehenes verbindet sich durch die Betrachtung mit einer Bedeutung für mich. Das ist so, wie wenn uns jemand etwas erzählt und dann sagen wir zu ihm, ah, ich sehe, was du meinst. Etwas erkennen in der Bedeutung, etwas, das schon passiert ist, für sich so zu verstehen, von der Bedeutung her, dass es sogar ein Gefühl in mir der Hoffnung und der Zuversicht und der Freude produziert. Und das heißt, hat Johannes getan. Darum, er sah und glaubte. Warum? Weil diese Tücher, in denen Jesus eingewickelt gewesen ist, noch genauso dort gelegen sind, wie Jesus eingewickelt war in diesen Tüchern. Und es aussah, als ob eine Raupe, die aus einem Kokon geschlüpft ist, der Kokon liegt noch dort, aber es ist nichts mehr drin. Und das ist das, was der Johannes sah. Die Tücher so eingewickelt, wie Jesus darin gewesen ist, aber niemand mehr drinnen. Niemand hätte Jesus nackt weggetragen. Warum? Noch dazu, wo sein Körper so entstellt gewesen ist, dass man jeden Knochen sehen konnte, das Fleisch herausgesehen hatte, dass er voller Blut gewesen ist. Wer bitte hätte diesen Körper nackt weggetragen und die Tücher zurückgelassen? Noch dazu war Stoff kostbar. An dem Tag zuvor, als Jesus gekreuzigt worden ist, haben die Soldaten sein Obergewand zerteilt in vier Teile und aufgeteilt. Was bedeutet, das Werk, was Jesus tut, ist für alle Himmelsrichtungen, für die ganze Welt. Und um sein Untergewand haben sie gewürfelt unter dem Kreuz, wer es wohl gewinnt. Das ist dieselbe Haltung, die viele Menschen heute noch haben. Sein Untergewand repräsentiert seine Gerechtigkeit. Und Menschen würfeln, vielleicht schaffe ich es, dass ich gerecht bin, vielleicht schaffe ich es nicht, dass ich von Gott als gerecht angenommen werde. Wir müssen nicht drüber würfeln. Wenn die Auferstehung nicht stimmen würde und die Jünger den Leib von Jesus gestohlen hätten, wären sie dumm gewesen, weil sie genau gewusst hätten, dann würden sie verfolgt werden, bestraft werden und getötet werden. Wenn wir so tun, als ob die Auferstehung nicht gewesen ist, dann hinterlassen wir ein unerklärbares Rätsel, wo Jesus hingekommen ist. Die dritte Wahrheit und die letzte. Er ist auferstanden. Die Maria Magdalena ist zurückgeblieben am Grab, heißt es im Johannes 20, Vers 11. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Und als sie nun weinte, bückte sie sich vorn über in die Gruft und siehe zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen. Einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen. Es erinnert uns an die Bundeslade. Und jene sagten zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Maria blickte in die offene Gruft hinein und sie weinte. Immer dann, wenn wir in den Tod blicken, immer dann, wenn wir in die Hoffnungslosigkeit blicken, immer dann, wenn wir in die Ungewissheit blicken, immer dann, wenn wir glauben, wir haben alles verloren, dann weinen wir. All das, während die Engel und all das, während Jesus direkt neben uns steht, das Leben direkt neben uns steht. Und die Engel sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Und auch Jesus sagt zu ihr: Frau, was weinst du? Das erscheint uns eigentlich als eine sehr herzlose, gefühllose Frage, wenn jemand am Grab steht, zu fragen: Was weinst du? Wenn man den Verlust betrauert, der passiert ist. All das ist an einem ganz speziellen Ort passiert. Im Johannesevangelium 19, Vers 41 heißt es: Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten. Und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war. Das, was hier passiert, ist eine Wiederherstellung von dem, was viele tausend Jahre zuvor passiert ist. Jesus wird der zweite Adam genannt. Der erste Adam lebte in einem Garten, im Garten Eden, an einem Platz, an dem es nur Leben gab, an einem Platz, der voller Hoffnung, Gesundheit und Frieden gewesen ist. Ein Platz, den der erste Adam mit Tod durch die Sünde erfüllt hat. Jetzt hier haben wir einen zweiten Garten. Und die Maria dreht sich zu Jesus und sagt: Bist du der Gärtner? Jesus, der auch der zweite Adam genannt wird, der jetzt in einem Garten steht, wo ein Gartengrab ist, in dem Gräber sind, in dem der Tod herrscht. Da dreht sich die Maria hin und sagt: Bist du der Gärtner? Warum? Weil der zweite Gärtner, Jesus, der zweite Adam, an dem Platz, an dem Garten, wo der Tod geherrscht hat, das Leben und die Auferstehung gebracht hat und das wiederhergestellt hat, was der erste Adam zunichte gemacht hat, wo er in das Leben hinein den Tod gebracht hat. Der natürliche Tod, der körperliche Tod ist das Ende des Lebens, aber die Auferstehung ist das Ende des Todes und des ewigen Lebens. Was weinst du? Was weinst du, war die Frage. Die erscheint uns ein bisschen hart, aber nicht in dem Augenblick, wenn wir eigentlich den Grund für diese Frage verstehen, weil Jesus liegt nicht mehr dort. Die Engel sagen: Maria, warum weinst du? Jesus sagt: Maria, warum weinst du? Wenn ich noch dort liegen würde, wenn ich noch dort tot sein würde, wenn ich nicht auferstanden sein würde, ja, dann wäre das der Grund zum Weinen. Weil ich aber nicht mehr dort lebe, weil ich auferstanden bin, darum ist es kein Grund zum Weinen, sondern es ist der Grund zur Freude, dass ich nicht mehr da bin. Maria hat es gelernt in dem Augenblick. Was weinst du, war die erste Frau. Frau hat Jesus als erstes gesagt. Was weinst du? Und dann hat er Maria zu ihr gesagt. Das erste Mal spricht der Schöpfer zu seiner Schöpfung: Was weinst du? Und zum zweiten Mal spricht der Hirte, der Erlöser, zu den Seinen: Maria. Und sie hat ihn sofort erkannt und gewusst, wer er ist. Und abschließen werden wir. Und dann noch eine Schriftstelle im Johannes 20, Vers 17, sie sagt dann zu ihm: Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Ich fahre auf zu meinem und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Jesus definiert, wer wir sind. Er nennt hier zum ersten Mal seine Jünger, seine Brüder, nach der Auferstehung. abschließende Schriftstelle 1. Korinther 15, 12 bis 19. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, ihr seid noch in euren Sünden. Was ist der Umkehrschluss von dieser Schriftstelle? Weil aber Christus auferweckt ist, so ist euer Glaube voller Wirkung, ihr seid nicht mehr in euren Sünden. Uns ist vergeben. Der Grund, warum Christus auferstanden ist, ist, weil uns vergeben ist, weil jede Schuld, jede Sünde in unserem Leben bezahlt ist. Amen.